Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und dir Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der Wissenspodcast von PM trifft das Helmholtz-Zentrum Herion.
Hi und herzlich willkommen zur Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Einmal im Monat hört ihr hier alles über die neueste Forschung des Helmholtz-Zentrum Herion. Schön, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin, und neben mir ist mein wunderbarer Co-Host. Hallo Thorsten.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin Thorsten Fischer von Haus aus Meeresbiologe und leite die Kommunikationsabteilung am Helmholtz-Zentrum Herion.
Heute geht es um ein besonders brisantes Thema, das wir für euch im Gepäck haben, nämlich wo stehen wir aktuell beim Klimaschutz eigentlich? Und was bringen die großen Klimakonferenzen wie die große UN-Weltklimakonferenz, kurz COP?
Genau, und jedes Jahr treffen sich auf dieser COP, der Weltklimakonferenz, Vertreterinnen aus fast 200 Ländern, aus Industriestaaten, Schwellenländern, Entwicklungsstaaten, und sie ja sollen dann im Prinzip entscheiden, wie ernst es die Weltgemeinschaft mit dem Klimaschutz wirklich meint und was als nächstes gemeinsam zu tun ist.
Und dafür sind wir heute fast an einem bisschen besonderen Ort, sonst sitzen wir im Studio, und diesmal sind wir aber im GERIX, also in einem Teil vom Helmholtz-Zentrum Herion, zu Gast, weil wir einen besonderen Gast haben.
Genau, unser Gast heute, Professor Daniela Jakob. Daniela, du leitest das Climate Service Center GERIX, eine Einrichtung des Helmholtz-Zentrums Herion in Hamburg, und berätst unter anderem die EU zu Klimafragen, warst koordinierende Leitautorin eines IPCC-Sonderberichtes über das 1,5-Grad-Ziel und warst natürlich selber schon in diversen Klimakonferenzen involviert. Und vor allen Dingen schön heute, dass du Zeit für uns mitbringst.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid, dass wir reden können und dass ich die Gelegenheit für diesen Austausch habe.
Daniela, ich will gleich mal ins kalte oder wahrscheinlich eher ins warme Wasser springen. Sag mal, kann bei solchen Treffen, wie jetzt bei der Weltklimakonferenz, wirklich noch was bewegt werden, oder ist das eigentlich vorher alles schon längst ausverhandelt?
Leider ist nichts ausverhandelt. Das ist ja das Problem. Dafür brauchen wir diese Treffen. Und es kann nicht nur was bewegt werden, sondern es muss was bewegt werden. Ganz klar ist ja, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet, immer schneller. Wir haben auch immer mehr Wetterextreme, Katastrophen, und da muss die Menschheit mit umgehen lernen. Und dafür ist es wichtig, dass die Staatenlenker alle zusammenkommen und mal miteinander reden. Natürlich wird sehr viel vorher vorbereitet und es ist auch einiges verhandelt. Ausverhandelt, würde ich sagen, ist es nie. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie alle zusammenkommen und sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ja, und du selbst warst ja schon auf Konferenzen dabei, zum Beispiel bei der letzten COP24 in Polen. Was herrscht da für eine Atmosphäre? Ich weiß nur, dass da ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen. Kannst du so ein bisschen den Spirit beschreiben, der bei so einer Konferenz dann vor Ort herrscht?
Ja, das ist brodelnde Begeisterung, würde ich sagen. Katowice war für mich sehr interessant. Es war eine Mischung zwischen Aufbruchstimmung damals und der Sichtbarkeit des Klimathemas in den Medien, in der Gesellschaft und das, ich würde sagen, fast weltweit. Und wenn man dann dahin kommt, und da ist es ja dann so, dass die in der ersten Woche sind ja sehr viele Vertreter von einzelnen Nationen da, aber auch NGOs oder die deutsche Delegation hat dann da so ein Pavillon oder auch die britische oder die indigenen Gruppen, die sich treffen. Und dann gibt es an jeder Ecke, gibt es so kleine Gruppen, die sich austauschen darüber, wie geht ihr denn damit um? Was ist für euch am wichtigsten? Was bedeutet Meeresspiegelanstieg bei euch? Was wird gemacht? Wo kann man gemeinsam vorangehen? Wo hat man Sorge, dass nichts passiert, um dann eben schnell reagieren zu können? Und das ist gepaart mit unheimlich viel Informationsmöglichkeiten in diesen Pavillons, die dort sind, die nochmal die ganze aktuelle Situation darstellen. Wie ist die Erwärmung? Wie viele Extremwetterereignisse haben wir gewacht? Wo sind die Schäden? Wer ist verantwortlich? Was gibt es für Lösungsideen? Und da ist so ein wissenschaftliches Brummen immer, was schon wirklich eigentlich ganz toll ist. Und was ich auch schön fand, ist, dass die ganze Stadt mit integriert war und auch meistens ist. Also dass es eben auch viele Veranstaltungen mit der Bevölkerung rundherum noch gibt.
Jetzt hat sich ja seitdem wirklich einiges getan. Ein großes Ding war ja, dass die USA unter Trump aus dem Pariser Abkommen ausgetreten sind. Also der Austritt tritt zwar erst im Januar 2026 in Kraft, aber jetzt bereits den Vorverhandlungen jetzt zur COP im Juni sind die USA ferngeblieben. Kannst du das für uns mal einschätzen? Welche Auswirkungen hat oder hatte denn dieser Austritt von den USA?
Also es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Es hat natürlich Auswirkungen in allen möglichen Bereichen. Also das eine ist, fangen wir mal damit an, dass die USA natürlich finanzielle Unterstützung für UN-Aktivitäten, die natürlich auch die COPs mit beeinflussen, zurückhalten. Also finanzielle Unterstützung für die Weltmeteorologische Organisation, für die Weltgesundheitsorganisation und so weiter. Das heißt, es hat im Tagesgeschäft auch unabhängig von den COPs Auswirkungen. Und es geht ja auch so weit hin, dass wir Sorge um die Kontinuität der Satellitenaufnahmen haben und so weiter. Wenn wir jetzt auf die COP direkt gehen, glaube ich, ist das Entscheidende, dass es eine schlechte Vorbildfunktion ist.
Mhm. Nach dem Motto, also, jeder kann jetzt mal austreten und hat keinen Bock mehr.
Genau, also die Dialoge und die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sind natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie sich so ein Riesenland wie USA positioniert, aber nicht nur. Es gibt viele andere Gruppen, wie die afrikanischen Staaten oder auch andere Zusammenschlüsse verschiedener anderen Nationen, die wichtig vorangehen wollen. Aber es gibt natürlich auch dann die, die schon immer dem Thema ein bisschen skeptisch gegenüber waren und sagen, na, wenn der geht, dann kann ich auch gehen. Ne? Was soll ich dann noch kommen? Und das ist natürlich so ein kritisches Moment. Wollen wir mal hoffen, dass sich das in ein paar Jahren wieder erledigt hat.
Mhm. Ist es vielleicht auch eine Chance, wenn man sagen könnte, der Austritt der USA ist vielleicht auch eine Art Vakuum, was andere Länder, andere Akteure wie die EU, China oder Länder des globalen Südens auch stopfen könnten oder auskleiden könnten?
Also es ist schwierig, so ein Loch zu stopfen, insbesondere, dass ja nun die USA sich nicht nur an dieser einen Stelle anders dominant verhält, als man es gewohnt war und Druck auch ausübt auf Aktionen anderer Länder. Für China eröffnet es natürlich eine Vorreiterrolle und das möchte China ja auch gerne, dass sie natürlich vorangehen, auch im Klimaschutz und zeigen, wir kümmern uns um die nächsten Generationen, wir sorgen für ein nachhaltiges, mögliches Leben, wir versuchen, was gegen den sich immer mehr verstärkenden Klimawandel zu tun und dann sagen, ja, wir sind eigentlich die führende Nation hier. Europa müsste schnell vorangehen, hätte da eine gute Rolle, könnte dort sehr gut mit einspringen. Aber natürlich hat Europa ist auch gerade nicht so einfach. Ne? Da ziehen ja auch nicht alle am gleichen Strang.
Darauf wollte ich auch gerade noch mal eingehen. Es gibt ja noch auch viele andere Spannungen, die wir aktuell haben. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Dann, du hast China angesprochen, da gibt es ja Spannungen auch mit den USA. Dann haben wir diese Konflikte im Nahen Osten. Und ich frage mich, inwiefern wirkt das denn auch ein auf die internationale Klimapolitik? Also man so das Gefühl hat zumindest, die Welt ist immer gespaltener.
Ja, ich glaube, diese vielen Krisen, die wir weltweit sehen, lenken natürlich in unterschiedliche Richtungen. Das heißt also, das Klimathema ist nicht mehr ganz oben auf der Agenda, wie es eben damals in Katowice zum Beispiel war. Das ist auch in Teilen verständlich, weil natürlich so viel sicherheitspolitische Fragen da sind, so viel geopolitische Veränderungen, dass man schon auch verstehen kann, dass einzelne Nationen sich vielleicht um für sie bedrängendere Probleme zuerst kümmern.
Verzweifelt dich das manchmal als Wissenschaftlerin, als Forscherin, als jemand, der die ganzen Daten kennt, der weiß sozusagen, wie es um uns aktuell bestellt ist, dass du denkst, das müsste doch das wichtigste Thema sein?
Natürlich, ja. Natürlich. Also gerade die letzten 2-3 Jahre waren für mich sehr deprimierend und das ist ein bisschen überraschend, weil ich bin eigentlich ein notorisch positiver Mensch, aber ich denke manchmal, mein Gott, die müssen es doch mal endlich begreifen. Also der Punkt ist ja dabei, dass der Klimawandel verstärkt andere Probleme. Und ich habe das Gefühl, das wird nicht genügend berücksichtigt. Also wenn ich jetzt sowieso schon Konfliktsituationen habe und in den Regionen oder in den Regionen, die dieses beliefern, dann auch noch mit diesen massiven Wetterextremen zu kämpfen habe und den Katastrophen, dann ist es eben noch zusätzlich zu der Krisensituation eine durch den Klimawandel verstärkte Katastrophe. Die andere Seite ist, dass natürlich das Klimaproblem ein so langfristiges ist, dass wir ja auch alle wissen, wir müssen dringend Klimaschutz betreiben. Wir müssen dringend versuchen, diese globale Erwärmung einzudämmen, weil wir einfach in immer mehr Krisen und immer mehr Probleme rutschen, die wir irgendwann nicht mehr bewältigen können. Und die werden dann die, die wir jetzt haben, als klein aussehen lassen.
Kann ich absolut nachvollziehen und gleichzeitig versuche ich mich immer oder mal in die Rolle eines Staatsoberhauptes zu versetzen, der auf der einen
Thorsten,
Seite...
Thorsten, der König. Der König.
Der Fischerstaat, nee, so weit will ich nicht hinaus. Aber ein Landesvertreter, ein Staatsvertreter hat die Aufgabe, für sein eigenes Land zu sorgen und hat da eine Menge Aufgaben. Dann ist er eingebunden in dieses Netzwerk von so vielen Konflikten. Dann kommt das Klima noch oben drauf. Da frage ich mich, was ist eigentlich die Grundlage, um gemeinsam, oder was sollte die dann noch die Grundlage sein, um gemeinsam zu einem Konsens zu kommen? Verstehst du, worauf meine Frage abzielt? Weil ich glaube, den meisten, das ist meine persönliche Vermutung, den meisten ist der Ernst der Lage klar, aber den meisten wächst auch vielleicht vieles über den Kopf, weil sie denken, boah, ey, erstmal muss ich gucken, wie es in meinem Vorgarten, in meinem Land, meine ich jetzt mit Vorgarten, aussieht, da bleibt mir kaum noch Luft und Zeit, an das große Ganze, sprich an das Klima zu denken.
Ja, aber deswegen kommen die Leute ja bei der COP zusammen. Mhm. Das Klimaproblem, wie viele andere Probleme auch, sind ja eben nicht an deinem Gartenzaun erledigt. Mhm. Auch wenn man das manchmal gerne sich wünschen würde, dann kann man selber entscheiden und fertig ist. Aber so ist es ja nicht. Und der Klimawandel ist halt ein globales Problem, was Ursache und Wirkung verteilt global. Das heißt, auch selbst wenn ich Verursacher bin und sitze auf dem einen Kontinent, ist ein ganz anderer Kontinent davon massiv betroffen. Das ist das eine. Das andere ist, unsere Wirtschaft ist so globalisiert, dass sie natürlich auch dann in bestimmten Regionen beschädigt oder verletzt werden kann, wenn die Lieferketten auf einem ganz anderen Kontinent unterbrochen werden. Und damit sind natürlich auch gleich die ökonomischen Belange globale geworden. Und das Dritte ist natürlich, dass wenn man dann bei der COP zusammenkommt, Und da wird ja vieles vorbereitet vorher. Ne? Dazwischen den Kops ist ja eigentlich das Wichtigere als auf den Kops. Auf den Kops ist natürlich wichtig, weil dann kommen die Staatenlenker und einigen sich oder einigen sich nicht. Und die ganze Presse ist da und die Aufmerksamkeit ist da jetzt zusammengezogen. Aber die Monate dazwischen werden ja schon die wichtigen Themen ausgehandelt. Und dort werden ja auch positive Wege beschritten. Da einigt man sich ja auch schon auf bestimmte Formulierungen oder man initiiert Aktionen, zu denen man versucht, viele Länder zusammenzubringen. Und so teilt man natürlich auch sein Wissen. Und durch dieses geteilte Wissen teilt man natürlich auch die Möglichkeiten und damit auch die Chancen auf Innovation. Ne? Weil der eine hat eine Idee, in seinem Land das so und so zu machen, und dann denkt der andere, Mensch, guck mal, so ähnlich könnte ich das bei uns ja eigentlich auch machen. Und ich glaube, dieses Element sollte man nicht unterschätzen. Das mögen jetzt nicht die Staatenlenker selbst sein, die das vielleicht alles so sehen, aber die Ebenen darunter sehen dann natürlich, wie wir gemeinsam viel stärker sind, als wenn wir uns auf unsere kleine Scholle, sage ich mal, oder in den Garten zurückziehen.
Daniel, jetzt haben wir schon so ein bisschen angerissen, wo wir stehen beim Klimawandel, nämlich du hast gesagt, die Extremwetterereignisse, die eben nicht vor dem eigenen Gartenzaun Halt machen. Lass uns doch einmal zusammen kurz auf den Stand der Dinge schauen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat gerade einen Bericht veröffentlicht und der ist ziemlich alarmierend. 7 von 9 sogenannten Belastungsgrenzen der Erde sind schon überschritten, also zu viel CO2, Artensterben, veränderte Landnutzung, gestörter Wasserkreislauf, Chemikalien, Stickstoff, Phosphor und neu die Ozeane versauern. Viele Fachworte, deswegen an dich die Frage, Daniela, kannst du das uns übersetzen? Was heißt das denn für uns, 7 von 9 Belastungsgrenzen der Erde sind überschritten?
Ja, das zeigt, dass wir einfach zu sorglos mit dem umgegangen sind, was die Erde uns als Lebensgrundlagen bietet. Und wir haben, das ist vielleicht auch verständlich, am Anfang der Industrialisierung in den ersten Jahrzehnten, Anfang des 19., 20. Jahrhunderts, vielleicht dann auch einfach nicht beachtet. Wir haben das Leben angenehmer generiert, zumindest in den Industrienationen, und haben uns nicht darum gekümmert, haben wir denn eigentlich genügend Wasser zur Verfügung? Oder gäbe es nicht eine viel bessere Möglichkeit, die Chemikalien wieder aufzufangen, anstatt sie einfach irgendwo in den Boden zu lassen? Und ich glaube, manches davon ist aus Unwissenheit passiert, manches aus Sorglosigkeit, manches vielleicht auch mit Absicht. Und diese Belastungsgrenzen sind eben die Grenzen, wo der Kontinent uns unsere Lebensgrundlagen zur Verfügung stellt. Gleichzeitig sind wir viel, viel mehr Menschen geworden, natürlich auch. Und die Verbräuche von Wasser, von Luft, von Ressourcen sind einfach sehr angestiegen. Und dieser Bericht vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung ist jetzt ja auch nicht wirklich neu alles, ne? Sondern wir warnen ja schon lange. Man beobachtet eben, wie viel verbraucht wird, wie viel nachwächst, wie viel generiert wird, was komplett vernichtet wird. Und wenn man das jetzt zusammendenkt, dann haben wir einfach, ich sag mal, der Erde gegenüber unfreundlich gelebt, wenn man es so ausdrückt, und eben sorglos. Und das müssen wir ändern. Und das ist auch die Chance, die wir haben.
Ja, wenn du diesen Bericht, den wir gerade kurz angerissen haben, mit einem ärztlichen Gesundheitscheck vergleichen müsstest, was wäre die Diagnose für unseren Planeten?
Ja, kurz vorm Herzinfarkt, ne?
Ui,
also,
okay.
Dieser Bericht ist wirklich kurz vorm Herzinfarkt. Das ist wirklich höchste Alarmstufe. Und wenn wir nicht, oder wenn du mit deinem Arztcheck deine Ernährung, deine Lebensweise, deine mentale Einstellung veränderst, dann nützt das nichts. Ne? Das muss man dann machen. Das tun die Menschen ja in der Regel auch kurz davor und sagen, okay, dann gehe ich jetzt mehr spazieren und esse gesünder und versuche weniger Stress zu haben und wieder mehr Freude in mein Leben zu bringen und vielleicht mir was Neues auszudenken und mich an den kleinen Dingen zu freuen und mich darauf zu besinnen, dass ich vielleicht manches, was ich dachte, was mir wichtig ist, doch nicht mehr so wichtig ist, sondern meine Gesundheit mir wichtig ist. Das ist der Moment, in dem wir gerade sind. Und das ist auch das, was wir für die Erde tun müssen. Wir müssen, damit wir hier weiter leben können, ich meine, die Erde geht nicht unter, ne? Wer untergeht, ist die Menschheit. Mhm. Also das muss man mal klipp und klar sagen. Mhm. Wenn wir weiter als Teil der Erde dabei sein wollen, dann müssen wir uns eben die Möglichkeiten teilen und uns da ein bisschen einordnen und einsortieren. Und das können wir auch, ohne dass es uns schlechter gehen muss.
Ein ganz kritischer Faktor ist ja die Temperatur. Um die geht es ja am Ende immer. Und das letzte Jahrzehnt lag den Aufzeichnungen zufolge in etwa 1,25 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Und jedes Jahrzehnt erwärmt sich die Erde weiter. Letztes Jahr war das weltweit wärmste Jahr. Und im Prinzip gibt es immer wieder neue Meldungen über Extremwetter. Also können wir das überhaupt noch stoppen? Also es ist ja wahrscheinlich nicht so einfach wie Fieber senken.
Ja, so einfach senken ist schwierig. Also wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, wir haben ja verschiedene Bereiche auf der Erde. Das heißt, wir haben die Landflächen, wir haben die Ozeane und wir haben die Atmosphäre. Und diese globale Erwärmung, über die ja immer gesprochen wird, ne, auch die Zahlen, die du ja gerade genannt hast, beziehen sich ja immer auf die Luft in ungefähr 2 Meter Höhe über Grund. Und das sind immer Mittelwerte über viele, entweder Monate oder Jahre. Und diese Temperaturerwärmung von 1,2 oder 1,5 Grad mehr als das Mittel im vorindustriellen Zeitalter sind so Bezugsgrößen. Dies ist eigentlich eine Größe, die Erwärmung entsteht in der Luft anders und an den Oberflächen anders als im Ozean. Und auch wenn wir jetzt weiter, selbst wenn wir jetzt sofort die Möglichkeiten hätten, diese Erwärmung zu stoppen, hat natürlich der Ozean ein Gedächtnis. Das heißt, wir haben also in den unterschiedlichen Systemen der Erde haben wir unterschiedliches Gedächtnis darüber, was eigentlich passiert ist. Und eine Erwärmung, das sehen wir bei der Luft ja ganz schnell, am einen Tag ist warm, am nächsten Tag ist kalt. Die Luft, die Atmosphäre hat ein relativ kurzes Gedächtnis. Ozeane haben ein langes Gedächtnis, merkt man, wenn man mal nur jetzt bis an die Ostsee guckt, dann merkt man, wenn das ein schöner warmer Sommer war, dann war die Ostsee ganz warm und dann ist ja das im November auch noch. Das ist so ein bisschen das, was ich hier mit Gedächtnis beschreibe. Das heißt, obwohl die Luft schon kalt ist, ist das Wasser noch warm. Und das hier ist natürlich alles sehr, sehr einfach ausgedrückt. Aber diese Prozesse sind ja die, die alle zu dieser Klimaveränderung dazu führen. Und diese Temperaturerwärmung ist damit verbunden, dass wir eine Veränderung der Energie in der Atmosphäre haben. Und die Energie kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Energie von Luftströmungen sozusagen. Mhm. Und die Energie ist unterschiedlich und je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie halten. Das haben wir auch noch dabei. Das heißt, je wärmer es wird, desto mehr von dem, was über den Ozeanen verdunstet an Wasser, kann in der Luft gehalten werden. Und wenn es dann abkühlt, dann bildet sich eine Wolke. Das wissen wir ja. Ne? Die Luft steigt auf in den Alpen zum Beispiel.
Aus dem Sachkundeunterricht in der Grundschule.
Genau. Ja. Also die Luft steigt auf und muss aufsteigen, weil da ein Hindernis ist. Nehmen wir mal die Alpen an oder irgendwas. Und dann kommt sie in kältere Schichten und dann kühlt sie ab und dann bilden sich kleine Wassertröpfchen und dann wachsen die und dann treffen die aufeinander und werden immer größer und dann werden es Regentropfen und dann kriegen sie eine eigene Fallgeschwindigkeit und fallen runter und so weiter und irgendwann haben wir Regen. Und das heißt also mit diesem Potenzial, dass durch die Erwärmung der Atmosphäre immer mehr Wasserdampf gehalten werden kann, kann es irgendwo runterregnen. Irgendwo bilden sich dann die Wolken und da gibt es dann diesen Starkregen. Und das ist ein Teil dieser extremen Wetterereignisse. Und der andere ist über diese Winde, ne? Hurricanes, Tornados und so weiter. Das heißt, diese extremen Ereignisse hängen damit zusammen, wie die Erwärmung ist. Darauf will ich hinaus. Und selbst wenn wir jetzt sehr fantastischen Klimaschutz betreiben, was wir hoffentlich bald tun, noch stärker als heute, deutlich stärker, werden sich die extremen Wetterereignisse weiter verstärken für eine gewisse Zeit. Wir sind jetzt erst in der Wissenschaft dabei zu analysieren, ob man dieses Fieber, diese Temperatur wirklich wieder senken kann irgendwann. Wir haben in dem großen Weltklimarat die Literatur dazu angeguckt aus der Wissenschaft und das ist das, was man unter Overshoot versteht. Das heißt, wir nehmen an, dass die Temperatur in der Zukunft sich über diese 1,5 oder 2 Grad mehr als das vorindustrielle Niveau erwärmt und dann unsere ganzen Klimaschutzmaßnahmen irgendwann greifen und sie dann ganz langsam wieder abnimmt. Mhm. Aber wann das ist, wie viele Dekaden das dauert und ob das wirklich passiert oder ob dieses ganz lange Gedächtnis der Ozeane nicht zu stark dagegen wirkt, ist noch nicht vollständig klar. Das ist eins der Themen, die jetzt ganz stark in der Wissenschaft nach vorne kommen. Haben wir wirklich eine Chance, wieder im nächsten Jahrhundert vielleicht auf ein geringeres Temperatur zurückzukommen? Oder haben wir nur die Chance, die Erwärmung zu verlangsamen oder stagnieren zu lassen? Mhm. Ich denke mal, das ist jetzt wirklich ein Thema, was in die Wissenschaften gehört. Mhm. Was für uns aber wichtig ist, ist, dass wir diese Veränderungen dessen, was wir jetzt schon angerichtet haben, was wir jetzt leben, täglich mehr spüren werden, und zwar überall, sei es in den Anbaugebieten für Kaffee durch den Kaffeepreis, sei es bei Starkregen im Ahrtal oder sonst wo. Also das ist das, worauf wir uns einstellen müssen, und wir wollen so wenig von diesen starken Veränderungen wie möglich, und deswegen müssen wir jetzt sofort Klimaschutz betreiben.
Du hast es eben selbst beschrieben, ich nenne sie mal die magischen 1,5 Grad, das 1,5 Grad Ziel, auf das man sich im Pariser Klimaabkommen 2015 ja erfolgreich mit allen Staaten geeinigt hat. Und du sagst es selbst, die Realität sieht anders aus. Wenn man jetzt die aktuellen nationalen Klimapläne zusammennimmt, steuern wir ja über diese 1,5 Grad hinaus. Heißt das, Paris ist gescheitert?
Nein, natürlich nicht. Also natürlich reden viele schon und leider auch in den Medien immer mal wieder darüber, dass Paris gescheitert ist, weil wir jetzt mal ein oder anderthalb oder zwei Jahre lang diese 1,5 Grad Grenze in einem Jahr überschritten haben. Also das ist erstmal schon mal nicht ganz sauber korrekt. Also denn diese Paris-Grenze, diese 1,5 Grad mehr, beziehen sich auf einen Mittelwert von 20 Jahren. Eigentlich müsste man jetzt erstmal 20 Jahre warten und dann kann man gucken, wo der Mittelwert ist, und dann kann man sagen, oh, dumm gelaufen, es ist gescheitert. Mhm. Oder nicht. Aber das können wir natürlich nicht. Mhm. Das ist auch verständlich. Das heißt, es gibt auch jetzt Methoden rauszufinden, wie sich wohl die nächsten 10 Jahre entwickeln könnten, und die Wahrscheinlichkeit, dass das 1,5 Grad, diese Schwelle zum Ende dieses Jahrhunderts ist es ja auch, dass sie vorher gerissen wird, ist sehr hoch. Paris hat aber auch 2 Grad drin gehabt, das darf man nicht vergessen. Idealerweise nicht mehr als 1,5 Grad, weil natürlich bei 1,5 Grad globaler Erwärmung mehr als in der vorindustriellen Zeit schon die kleinen Inselstaaten massiv unter Druck geraten und dadurch, dass eben durch Stürme, durch Meeresspiegelanstieg quasi zu den Verlierern schon ab der Schwelle, den massiven Verlierern gehören.
Es gibt ja jetzt so Umsiedlungsaktionen, habe ich gehört.
Ja, genau. Es gibt Bereiche, das ist eben heute schon so, und wir haben noch nicht das Ziel gerissen. Das ist, dass heute eben schon ganze Küstenstreifen oder auch kleine Inseln einfach nicht mehr bewohnbar sind oder in den nächsten 1-2 Jahren nicht mehr bewohnbar sein werden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, auf der COP werden ja immer diese Pledges abgegeben. Was ist so ein Pledge? Das ist, jeder Staat muss oder gibt vorher freiwillig ab, wie viel CO2 sie bis wann eingespart haben wollen. Das sind so deren staatliche Ziele. Und dann sagt zum Beispiel, hatte mal Indien gesagt, 40% bis da und dahin. China sagt 20% bis zu dem Jahr. Da kommen auch diese Jahre her wie 2050, 2045, 2040. Und dann sagen die Staaten, wir wollen bis 2045 90% der CO2-Emissionen eingespart haben. Sie sagen noch nicht, wie sie es machen wollen, aber das ist erstmal ihr Ziel. Und wenn man die dann so aufrechnet, daraus rechnet man dann aus, wie viel noch wirklich emittiert wird. Und daraus kann man dann umrechnen, welche Erwärmung damit verbunden wäre. Und wenn wir da jetzt diese abgegebenen Pledges mal angucken, dann landen wir jetzt bei 2,3, 2,8 Grad ungefähr. Wobei auch noch nicht alle Staaten alles gesagt haben im Moment. Und wobei da eben auch noch von ausgegangen werden muss, dass das auch wirklich so umgesetzt wird, dass sie dann eben wirklich diese 60%, 90% oder was auch immer sie sagen, bis zu 2040, 2045, 2050 einsparen.
Da gibt es so ein ganz spannendes Tool, was ich mir in der Vorbereitung mal angeschaut habe, den climateactiontracker.org von einem wissenschaftlichen Institut. Und dort kann man immer schauen, wo wir aktuell stehen. Und da sieht man ja auch, dass wir auch mal in Anführungszeichen schlechter dastand, ja, und dass durchaus sich auch schon was getan hat seit 2015.
Ja, ich bin ein absoluter Fan vom Climate Action Tracker. Also das kann ich nur empfehlen, allen da mal reinzugucken.
Packen wir in die Shownotes.
Das ist wirklich richtig schön und es ist so, natürlich haben wir in den letzten 20 Jahren durch diese Diskussionen auch schon was erreicht. Was vielleicht nochmal wichtig ist, Pledge heißt auf Deutsch oft übersetzt Versprechen. Wir versprechen, so und so viel CO2 einzusparen. Es heißt aber auch in der Übersetzung, es ist ein Gelöbnis auf Deutsch. Und das finde ich ganz interessant zu erwähnen, denn das Wort Gelöbnis hat doch immer noch einen leicht anderen Touch im Deutschen als das Wort Versprechen.
Ja, so Ehegelöbnismäßig, bis
zum
der
Beispiel
Tod uns scheidet.
Was Heiliges, genau. Ne? Was Heiliges, was Moralisches, was stärker durchscheint als bei dem Versprechen, wo dieser ethisch-moralische
die
so ein bisschen
so kreuzen kann und so.
Genau, das ist ja so ein bisschen in Hintertreffen geraten. Und ich finde, das ist ganz wichtig, denn so ein Gelöbnis sagt ja auch, das ist mir wichtig für eine lange Zeit. Und man sagt ja, ich verspreche dir, ich rufe dich nachher an, dann ist es durch, ne? So. Aber so ein Gelöbnis zu sagen, wir wollen uns wirklich anstrengen, durch schwierige und durch nicht so schwierige Zeiten, dass trotzdem diese Schwelle nicht gerissen wird oder dieses Ziel erreicht wird. Und das, finde ich, muss man berücksichtigen. Und viele haben sich da auch dran gehalten. Wenn wir jetzt mal uns ein bisschen von dieser internationalen Ebene wegbewegen ins Regionale und ins Lokale, dann sehen wir sowohl Staaten natürlich, die ganz aktiv geworden sind, aber es geht ja bis hin zu den Bürgermeistern, zu den Gemeinderäten, zu dem Auslegen des neuen Regenrückhaltebeckens, wo quasi darauf geachtet wird, muss ich mich auf Starkregen einstellen. Also es hat sich auch sehr viel bewegt.
Jetzt haben wir so viel gesprochen über all das, was passieren kann, was auch aktuell schon passiert. Ich finde, es ist total wichtig, dass wir nochmal hinkommen zu dem Punkt, was können wir tun, was muss getan werden. Also magst du einmal für uns einschätzen, was sind denn so deiner Ansicht nach so mit die wichtigsten Themen oder die wichtigsten Maßnahmen, die unbedingt ergriffen werden sollten?
Das Wichtigste ist, auf fossile Energien zu verzichten. Punkt. Damit verbunden ist energieeffizientere Lebensweise. Mit den beiden Punkten, wenn wir das realisieren würden, hätten wir schon echt viel geschafft. Und zwar sofort, nicht in 2080. Das heißt, wir müssen die Schadgasemissionen, das, was wir in die Atmosphäre lassen, maximal minimieren. Also so
Autos,
stark vermeiden.
Schiffe, Fabriken.
Genau. Produktion von Gütern.
Erneuerbare Energien nutzen, wo es möglich ist. So wenig Energie nutzen wie möglich. Nicht damit verschwenderisch umgehen. Ein bisschen das, was wir vorhin schon besprochen haben. Nicht so sorglos mit den Energien umgehen, sondern ohne Energieeffizienz kommen wir auch nicht durch. Also sehr energieeffizient leben, sehr konsequent auf fossile Energien verzichten. Und das Dritte, glaube ich, ist dafür innovative Möglichkeiten entwickeln. Das ist das Wichtigste. Es gibt sehr viele Unternehmen, sehr viele Wirtschaftsbereiche, sehr viele Bereiche in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten, die sich nachhaltige, energiearme Lebensweisen, Arbeitsweisen, Bewegungsmöglichkeiten überlegen und auch durchführen. Also es gibt ja gute Beispiele und die müssen, glaube ich, noch viel stärker nach vorne gebracht werden. Und die Diskussion ist häufig unter diesem Aspekt, worauf müssen wir verzichten? Und ich finde, die Diskussion muss gehen in, was sind unsere neuen Chancen und wie können wir die bestmöglich für uns und die Erde bestmöglich ergreifen und mehr in die Richtung gucken.
Fällt dir spontan eines der Innovationen ein oder eine der Innovationen ein, wo du sagen würdest, Mensch, die hat dich besonders fasziniert?
Also eine Innovation weiß ich jetzt nicht. Ganz begeistert bin ich bei dem Bereich der erneuerbaren Energien. Ich glaube, das können wir wie so einen positiven Kick sehen, den wir noch nicht genügend genutzt haben. Und das ist sowohl Biogas als auch Solar, als auch Wind, Wasserkraft. Eigentlich auch auf das wieder mal zurückbesinnen, was wir früher auch schon mal hatten. Mhm. Das ist aber nicht eine Innovation. Interessant, richtig interessant fand ich, diese Innovation, wo man versucht hat oder auch macht, das weiß ich aber nicht so ganz genau, Futterbeimengungen bei dem Futter für Kühen zu geben, damit sie nicht so viel Methan produzieren. Das fand ich jetzt mal so ganz spannend. Das kann ich aber nicht genau einschätzen. Ich weiß auch nicht, wie realistisch das wirklich ist. Also interessant finde ich auch zum Beispiel bei den Stromtrassen, dass quasi eine Ummantelung der Kabel, die im Boden verlegt werden, oder eine andere Art genutzt wird, die den Boden nicht mehr so stark erwärmt und damit quasi die Veränderung des Ackers, um die ja die Landwirtschaft dann oft Sorgen hat, auf 1 bis 2 Meter oder 2 bis 3 Meter reduziert, anstatt auf einen größeren Bereich im Boden. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene kleine Ideen und natürlich ist Wasserstoff natürlich einer der ganz entscheidenden Träger, auf den wir uns, glaube ich, fokussieren müssen.
Dann hört auch in einer unserer vergangenen Folgen mal rein, da sprechen wir ja ganz viel drüber, auch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von euch vom Institut, ne? Also über Werkstoffe, wie wir mit Werkstoffen besser haushalten können. Jetzt ist es ja so, ich habe jetzt gerade ein ganz schlechtes Gewissen bekommen während unserem Gespräch, weil ich dieses Jahr nämlich in Urlaub geflogen bin mit dem Flugzeug. Und als du eben gesagt hast, wir müssen vor allem auf die fossilen Energien verzichten, da ist mir das natürlich nochmal ganz bewusst geworden, oder es ist einem ja natürlich auch bewusst, dass solche Flugzeuge ja Kerosin verbrennen und man damit ja einen Beitrag dazu leistet, dass sich die Erde weiter erwärmt. Ich fühle mich manchmal fast hilflos, auch bei den ganzen schlechten Nachrichten. Was kann ich denn als Einzelner oder was kann ich als Einzelner denn tun?
Ja, es ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf an die COP, ne? Da fliegen jetzt, also dieses Jahr vielleicht nicht, dieses Jahr nicht so viele, aber die letzten Jahre waren ja bis zu 50.000 Leute dort. Und da hat man ja schon gesagt, braucht man die alle? Nun war ein großer Teil der Öllobby dabei, die brauchte man vielleicht nicht. Aber trotzdem ist das natürlich ein berechtigter Einwand, ne? Braucht man solche Riesentreffen, wo die da für 2 Wochen aus aller Welt hinfliegen? Und dann reden sie darüber, dass sie weniger fossile Energien verbrauchen sollen. Also das ist schon ein wirklich interessantes Thema. Natürlich gibt es die Entwicklung, auch im Luftverkehr eben auf andere Stoffe zu setzen. Also man hat einen Forschungscharakter dabei. Und es hat natürlich auch diesen Abwägungsprozess. Und da komme ich jetzt auf den Einzelnen natürlich, der schon für sich auch dann abwägen muss, ist mir jetzt der Flug dahin so wichtig, dass ich vielleicht an einer anderen Stelle die Menge CO2, die ich für diese Tätigkeit gebraucht habe, versuche einzusparen. Also sagen wir mal, ich fahre das ganze Jahr nur Fahrrad und fliege dann aber einmal nach Thailand. Also ich habe jetzt nicht die Zahlen, um das genau zu vergleichen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wo sie hinfliegen und wie viel Fahrrad sie fahren oder ob sie ein Elektroauto hätten oder einen alten Diesel oder was auch immer. Aber darum geht's mir auch nicht, sondern es geht mir darum, dass ich schon wichtig finde, dass die Einzelnen in die Lage versetzt werden sollten, zu überlegen, ob sie mit ihrem Handeln klimaschädlich oder klimaschützend handeln. Und dann durchaus für sich entscheiden und sagen, ja, okay, ich mache das jetzt aber, ich fliege jetzt in Urlaub und einmal im Jahr, aber dafür fliege ich vielleicht das nächste Jahr nicht oder ich verzichte, dafür esse ich mal ganz wenig Fleisch oder ich baue mir eine Wärmepumpe ein oder was auch immer, um so ein bisschen zu sagen, guck mal, ich kann noch alleine entscheiden. Das ist nicht einer, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Zum anderen immer mehr Verständnis aufbaue, wo in meinem Lebensbereich eigentlich klimarelevante Fragestellungen sind. Und zum Dritten dann auch einfach mal stolz sagen kann und sagen, guck mal, ich bin jetzt hier hingeflogen und ich habe ein gutes Gewissen.
Weil ich finde, das wirkt ganz gut gegen dieses Gefühl, ich kann eh nichts machen, es ist eh alles falsch, ich muss eigentlich nur noch ein schlechtes Gewissen haben und ne, so alles ist doof. Ja, und wenn man selber so ein Trade-off machen kann oder sich einen ausdenken kann, dann hat man ein besseres Gefühl und kann vielleicht wirklich an der anderen Stelle was tun.
Wäre das nicht auch ein schönes Tool, habe ich schon überlegt. Wir sind Camper an der Ostsee. Ich habe einen ganz netten Nachbarn, mit dem ich an irgendwann einer Stelle im Urlaub immer wieder über das Thema Klimaschutz spreche. Und der hatte mal die Idee, so eine Art individuellen Klimarechner, eine kleine, vielleicht ist es eine Klima-App, wo ich selber entscheiden kann, ich muss kein Fleisch essen, ich muss nicht jeden Abend grillen, Aber dafür kann ich auch jedes zweite Wochenende mit dem Bulli an die Ostsee zum Surfen fahren. Und der andere macht was anderes, so wie du es auch schon beschrieben hast. Ich glaube, ein Problem ist oftmals auch für den Einzelnen, also neben der Tatsache, dass man denkt, ach, die da oben und wir klein, dass man es nicht messen kann und dass man vielleicht nicht immer genau weiß, was bringt denn das eigentlich, was ich da tue?
Also das gibt's, glaube ich, ne? Also zumindest in Teilen. Also dass man nicht mehr messen kann, seinen CO2-Fußabdruck zum Beispiel, da gibt's ja ganz viele Tools dafür. Und da kann man ja auch ein bisschen mit spielen, ne? Und ich glaube, das ist schön, die Leute, die das interessieren, das sind ja auch die, die jetzt gucken, wie viel Stunden Solar hatte ich denn jetzt, ne? Und was macht denn jetzt gerade meine Erneuerbaren? Oh, guck mal, mein Windrad dreht sich oder so, ne?
Und solange
das kann ich in der App sehen und dann kommt ja auch Geld raus.
Und dann macht es auch Spaß.
Genau, dann macht Spaß und schon hat man ein neues Hobby und hängt ständig in diesem Tool mit erneuerbaren Energien versorgt natürlich. Also das ist, glaube ich, wichtig. Ja, das wird dann so ein integrativer Teil des Lebens. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das Zweite ist, ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, die und ich nicht. Mhm. Also es gibt nur wir. Sich zurückziehen und nichts mehr zu machen, ist ja keine Lösung. Also wir müssen ja durch. Es ist ja nicht weg, nur weil ich mich jetzt zurückziehe. Oder weil sich keiner mehr kümmert. Deswegen ist dann ja nicht gleich alles gut. Es wird ja alles schlechter. Und wenn ich nicht möchte, dass alles schlechter wird, dann muss ich mich dem stellen und muss die positiven Wege dadurch suchen. Es hat ja gar keine Chance, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ich warte mal ab, dass die anderen das für mich regeln. Tun sie ja nicht. Also wir sind ja selbst wirksam. Jeder Einzelne ist selbst wirksam. Zum Beispiel können wir wählen gehen. Wir können die Heizung hoch oder runter drehen. Wir können irgendwo hinfliegen. Wir können ständig nach New York in die Disco fliegen. Und was auch immer, ne? Wir können gute und schlechte Dinge tun. Wir sind selbst wirksam. Wir entscheiden selbst für uns, was wir tun. Und das natürlich in gewissen Regeln und in gewissen Rollen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich zu überlegen, muss ich das jetzt wirklich tun? Will ich das jetzt wirklich? Oder mache ich das einfach nur, weil ich das schon die ganzen Jahre so gemacht habe? Ich bin halt immer nach New York geflogen, in die Disco oder zum Shoppen. Und mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass ich das jetzt auch in Hamburg kaufen kann. Also so ein bisschen nochmal hinterfragen, ob der Lebenswandel, den man macht, natürlich ist das oft in der privilegierten Welt.
Wollte ich gerade sagen.
Da reden wir im Moment
gerade drüber. Das hat eine Menge auch mit Bildung zu tun.
Genau, das zu hinterfragen. Und ich glaube, es ist richtig schön zu sehen, was ja schon passiert, wenn man sich anguckt, wie viel regionales Obst verkauft wird, wie viel Leute mehr Fahrrad fahren jetzt, also in meiner Umgebung jetzt. Ne? Und deswegen finde ich das so schön zu zeigen, wo sich was entwickelt, wie die Kommunen in Deutschland, die Bundesländer, wie sie sich auf den Klimawandel anpassen, wie sie versuchen, die Städte zu begrünen, um es eben die Hitze zu etwas rauszuhalten in den Sommermonaten, wie Hitzepläne aufgestellt werden, wie Luftqualität verbessert worden ist über die letzten Dekaden, wie quasi der öffentliche Nahverkehr zumindest im Gespräch ist. Ich würde mal sagen, da kann sich noch sehr viel verbessern. Aber ich glaube, man muss das zusammendenken und wir haben ja gar keine andere Wahl. Wir müssen uns ja damit auseinandersetzen.
Wie machst du es denn persönlich? Also fliegst du gar nicht oder ganz wenig? Weil ich kann mir vorstellen, du musst ja bestimmt auch zu Konferenzen. Fährst du mit der Bahn? Trennst du deinen Müll? Schmeißt du bei den Joghurtbechern immer das Papier ins Papier?
Also ich trenne meinen Müll, ja. Und ich fahre mit der Bahn und ich fliege nicht. Also ich fliege extrem selten. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Ich glaube in 2018, als ich zu der Verabschiedung des 1,5-Grad-Berichts gefahren bin. Das war, glaube ich, mein letzter Flug. Und davor war einer, bin ich irgendwie 2008 oder sowas, weiß nicht mehr genau, mal nach New York geflogen. Und ich habe mal ein Jahr in den USA gelebt. Ne? So ist nicht, ich bin da auch mal hingeflogen und zurück. Aber ich bin natürlich auch in einer bisschen privilegierten Position. Also ich entscheide für mich, privat fliege ich nicht. Und zu den Konferenzen, wo ich hinfliegen muss, gehe ich nicht mehr. Das kann natürlich nicht jeder entscheiden. Ich bin nicht nach Katowice geflogen, sondern ich bin damals mit dem Auto gefahren. Und das sind so Sachen, dass ich schon entscheide, ich fahre zur Konferenz nach Lissabon mit der Bahn. Ich fahre nach Stockholm mit der Bahn. Aber es bedeutet natürlich, dass ich nicht nach Afrika fliege und dann auch nicht auf den Konferenzen bin. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt doch mal wieder eine größere Reise machen müsste, weil ich natürlich sehr viele Freunde, Kollegen, Einladungen habe auf anderen Kontinenten, wo man dann sagen würde, du gehst, flieg jetzt mal 6 Wochen nach Asien und besuch die mal alle. Und das wäre natürlich eigentlich auch schön. Aber ich fliege sehr, sehr wenig. Ich fahre ein Elektroauto. Ich weiß, Elektroauto ist auch noch nicht der weiße letzter Schluss, aber es ist auf jeden Fall besser als alles andere im Moment. Ich hätte gerne ein Wasserstoffauto. Bin da auch ein bisschen abgenervt, dass es da nicht richtig vorangeht, weder in der Forschung und in der Nutzung noch in den Rahmenbedingungen. Kann überhaupt nicht verstehen, warum Leute noch kein Elektroauto fahren. Also das muss ich schon sagen, wenn man in Städten ist, wo in Norwegen zum Beispiel, wo dann in Oslo quasi nur noch die Straßenbahnen zu hören sind und kein Auto mehr. Das ist so eine andere Atmosphäre plötzlich. Nicht nur eine Luftqualitätsverbesserung, aber der Lärm ist weg. Und das haben wir noch gar nicht realisiert. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Bundesbahn noch nicht alle Güterzüge auf elektrische Bremsen umgesetzt hat. Also richtig damit auch Strom erzeugt. Verstehe ich bis heute nicht. Dieser ganze Lärm, der da noch ist, verstehe ich auch nicht. Also manches nervt mich sehr. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich will mit den Personen nichts zu tun haben, weil sie noch so viel fliegen. Soweit gehe ich nicht. Ich denke, das ist die Entscheidung der Einzelnen. Ich fange aber Diskussionen an und sage, warum fährst du nicht ein Elektroauto? Und gerade jetzt habe ich ja wieder diese Analyse, jetzt war gerade in den Medien wieder eine Analyse darüber, wie gut man mit Elektroautos über der Autobahn, wo kann man da tanken und kann man das? Und ist alles transparent? Ist nicht alles transparent? Und man kann da aber tanken und man kann da auch in Ruhe einen Kaffee trinken. Man kann nicht behaupten, man kann in Deutschland nicht mit einem Elektroauto irgendwie zurande kommen. Das ist falsch.
Wir stellen gegen Ende der Sendung immer gern die Frage, stell dir vor, du hättest ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung für deine Forschung, für deine Wissenschaft. Was wäre so ein Traumprojekt, was du gerne noch realisieren möchtest?
Ich würde gerne eine Stadt oder eine Region in die Lage versetzen oder versetzen helfen, klimaresilientes Leben durchführen zu können. Nachhaltig, fair, gerecht und klimaresilient. Daran arbeite ich, das würde ich gerne machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, eben diese soziale Komponente genauso im Blick zu halten wie die ökonomische Komponente. Sie soll ein Wohlergehen da sein. Es geht nicht darum, jetzt Wirtschaft gegen Klimaschutz auszuspielen, ganz und gar nicht, sondern das wird auch ein Thema dieser COP sein. Es geht darum, mit der Wirtschaft weltweit in eine neue Art von Wirtschaften zu kommen, die klimaschonend ist. Und ich würde gerne zeigen, wie man das in einer Region macht und vor allen Dingen nicht zeigen im Sinne, macht das mal so, sondern zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Region das selbst entwickeln, die Ideen entwickeln, eingebunden sind, Spaß haben, dass sich so eine Entwicklung bildet wie Klimaresilienz ist wichtig und wir wollen dabei sein. Wir wollen auch mithelfen und wir tragen dazu bei zu einem wirklich schönen generationsübergreifenden Lebensstil. Wir nennen das den Paris Lifestyle. Ist auch ganz nett, ne? Kann man sich auch mit Baguette und Rotwein und Käse vorstellen. Ja. Also ne, kann aber auch das Paris Agreement sein. Also so einen Lebensstil zu generieren, das würde ich schon gerne noch machen.
Okay, ja, hoffen wir, dass das klappt.
Wir
bleiben da dran. Vielen Dank, liebe Daniela, dass du heute bei uns zu Gast warst. Das war Professorin Dr. Daniela Jakob, Leiterin des Climate Service Center Germany's GERIX. Falls ihr dazu noch mal mehr Infos haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall auch auf den Seiten des GERIX mal vorbei.
Ja, auch von mir herzlichen Dank, Daniela. Ich fand, das war positiv. Ich gehe beflügelt aus dem Gespräch heraus, auch wenn wir wissen, es gibt unendlich viele Herausforderungen weltweit. Finde ich, spürt man trotzdem noch deine positive und wirklich motivierende Art, sich diesem Thema zu stellen. Also vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit. Ihr, die ihr zugehört habt, schreibt uns gerne einen Kommentar, wie es euch diesmal gefallen hat. Wir freuen uns sehr darüber. Ihr findet auch eine Menge Informationen bei uns auf der Website und auf der Webseite des GERIX, auf unseren Social-Media-Kanälen. Bleibt auf jeden Fall uns treu.
Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
Produktion Martin Putz, Redaktion Christoph Wörle, Mitarbeit Jasmin Ebauer.
Das Helmholtz-Zentrum Herion unterstützt diesen Podcast mit der wissenschaftlichen Recherche und stellt Audiodateien zur Verfügung.